Guten Morgen zusammen, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Panel-Diskussion mit dem Thema vom Lead zur loyalen Kundschaft, wie Kundendaten 2026 Customer Experience prägen. Kundendaten haben heute fast alle, aber der Unterschied entsteht erst dort, wo Daten nicht nur gesammelt, sondern in echte, relevante Erlebnisse übersetzt werden, in Segmentierung, in Lifecycle-Kommunikation, in Triggerstrecken und in saubere Übergaben zwischen Marketing und Sales. In der nächsten Stunde gehen wir bewusst weg vom Buzzwords und hin zur Anwenderperspektive. Wir stellen Fragen, welche Daten sind wirklich entscheidend, um Leads nicht nur zur ersten Conversion zu bringen, sondern in eine langfristige Beziehung. Wo scheitern die Operationalisierung typischerweise? Prozesse, Datenqualität, Silos, Ressourcen. Das Ziel heute, ihr nehmt konkrete Ideen mit. Ihr nutzt, dass wir hier die Experten da haben. Und wenn ich jetzt schon von den Experten rede, werde ich sie auch kurz vorstellen. Als erstes haben wir die Maria Haag. Sie ist bei Festo verantwortlich für Customer Journey, Campaign Management, Always On und Inbound Kampagnen. Ich weiß nicht, wie mir die KI das gezogen hat und wo sie alles her hat, aber ich habe sie beauftragt, was über dich zusammenzuschreiben und über Kanäle wie E-Mail, Social und Website zu einer konsistenten Customer Journey zu verbinden. Zweite Person, die ihr auch hier im Bild seht, ist der Wendelin Weißhaum. Er war auch bei meiner letzten Panel-Diskussion hier bei der Marketingbörse dabei. Er ist Senior Inbound Manager bei der ReachX und kommt stark aus der Anwenderpraxis rund um HubSpot, Inbound, E-Mail-Marketing, war früher bei Liebschau und Brach, hat unendlich viel Erfahrung in diesem Thema. Er beschäftigt sich täglich damit, wie man aus Leads über saubere Prozesse und Automatisierung messbare Wirkung erzeugt und wo es in der Realität hakt. So, und jetzt, Martin ist noch nicht da. Wir hoffen, er kommt noch. Martin ist Co-CEO und Chief Revenue Officer bei Avalanche. Ich sage immer, Avalanche ist so ein bisschen die deutsche Antwort auf HubSpot. Er bringt die Perspektive aus Marketingautomation im B2B-Mittelstand und Enterprise mit, inklusive Integrationen, bestehende CRM-Landschaften und so weiter und so fort. Martin, bist du da?
Ich bin per Telefon da.
Ja, dann habe ich dich jetzt nicht umsonst vorgestellt. Dann darfst du auch direkt mit der ersten Frage anfangen. Wir steigen direkt ein. Welche Kundendaten sind heute entscheidend, um Leads gezielt zur ersten Conversion und darüber hinaus zu begleiten?
Also entscheidend ist die Kombination, denke ich, aus verschiedenen Daten. Das sind beispielsweise Kombinationen aus Stammdaten, das können sein die Branche, Rolle, Unternehmensgröße, auch das Buying Center. Das sind Verhaltensdaten, ja, sowas wie die Content-Nutzung, die Website-Interaktion, auch das Engagement mit den E-Mails, mit den Landingpages beispielsweise. Das können Intent-Signale sein, sowas wie wiederholte Besuche zu bestimmten Themen, Preis, Produktseiten. Das können Transaktionen sein, also Transaktionsdaten, Nutzungsdaten, wenn es um Angebote geht, um die Kaufhistorie, um die Produktnutzung und natürlich auch ganz hilfreich, beispielsweise über die Einwilligung und Präferenzdaten, also über welche Kanäle wird interagiert, zu welchen Themen und in welcher Frequenz. Also zusammengefasst, der Schlüssel sind nicht mehr Daten, sondern hat wirklich relevante, verknüpfte Daten entlang der Customer Journey.
Gehe ich zu 100% mit. Maria, möchtest du irgendwas ergänzen? Oder eine andere Sicht auf das Thema?
Nee, also gehe ich tatsächlich auch komplett mit. Was für mich, ich fange vielleicht nochmal an, auch in der Journey-Entstehung schon super spannend ist, sind eben auch die Verhaltensdaten. Also wirklich nochmal zu schauen, wir haben in den Datenpoolen, den wir natürlich haben, viele Daten, die wir zur Segmentierung nutzen, Branchen, Unternehmensgröße etc. Ich finde sie gerade mit der Customer Journey Perspektive super spannend, welche Verhaltensdaten sehe ich denn? Wo bewegt sich denn der Kunde tatsächlich auf unseren eigenen Kanälen? Welchen Touchpoint wird genutzt? Wie lange verweilt er da? Also auch wie stark geht er in die Tiefe? Und das Thema Intent-Daten, was Martin auch gerade schon angerissen hat, kommt bei uns auch immer mehr und mehr jetzt zum Tragen, eben auch zu gucken, welche Kaufabsichten kann ich denn da schon mit ein oder Rechercheabsichten kann ich schon integrieren. Also dieses Zusammenspiel, Martin, was du gesagt hast, da würde ich komplett mitgehen. Also einfach zu gucken, was habe ich für Bestandsdaten, was kann ich da schon draus ziehen, welche Verhaltensdaten kann ich noch unterlegen oder mit hinzugeben in den Sammeltopf sozusagen und dann eben zu schauen, habe ich auch intern da.
Ich finde, wir haben eine spannende Zusammensetzung heute mit Martin als Pool-Anbieter, sage ich jetzt mal, Maria von der Inhouse-Seite und Wendelin jetzt von der Agentur-Seite, wobei du ja auch sehr bei Liebscher und Bracht sehr lange, viele Jahre die andere Seite gesehen hast. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, lieber Wendelin?
Ja, also ich fand jetzt auch diese Intent-Daten, das ist einfach unglaublich wichtig, aus den Daten dann wirklich diese Absichten dann auch abzuleiten, also die nicht nur zu sammeln, sondern auch schon vorher mit einem Konzept reinzugehen, aus welchen Daten kann ich dann auch Absichten ableiten und eben auch nicht immer nur auf die erste Absicht zu gehen, sondern zu schauen, was könnten danach noch Folgeabsichten sein. Ja, also gerade das kommt man dann ins Thema Retention rein oder eben auch vielleicht Abo-Modelle, die man hat, Wiederkäufe, dass man sich eben nicht nur mit einem Intent zufrieden gibt, sondern eben schaut, wie man aus den Daten vielleicht auch mehrere Intents ableiten kann.
Jetzt weiß ich, ihr habt viele mittelständische Kunden, ihr habt aber auch sehr große Kunden, Enterprise-Kunden. Wo scheitern Unternehmen typischerweise bei der praktischen Nutzung ihrer CRM- und E-Mail-Daten? Und vielleicht gleich noch den Zusatz, wie lassen sich diese Probleme oder wie auch immer überwinden?
Also wo sie scheitern, ist meistens zum einen in der Datenpflege oder im Datensumpf. Also dass einfach sehr viele Daten in einem Data Lake angelegt werden, zusammengeführt werden, man dann aber keine klare Perspektive hat, was man aus diesen Daten dann für eine Intelligenz ableiten kann und welche Maßnahmen man aus diesen Daten dann auch wirklich für die Kunden ableitet. Es gibt leider immer noch, obwohl seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird, dass Silos aufgebrochen werden müssen, gibt es leider immer noch diese Silos zwischen den unterschiedlichen Abteilungen, wo es einfach schwierig ist, diese Daten dann auch weiterzugeben oder auch der Wille nicht da ist. Und eine besondere Herausforderung sehe ich auch noch bei Unternehmen, die einen starken Außendienst haben. Weil das bekomme ich immer mit, dass Außendienst immer ein absolut blinder Fleck ist, was die Daten angeht, die dann zurückgegeben werden, auch ins CRM, dass da häufig auch Lösungen fehlen. Und hier kann ich nur sagen, dass das Wichtigste ist, eben mit einem Konzept von vornherein reinzugehen, welche Daten brauche ich, wie komme ich an die dran, um daraus intelligente Absichtserklärungen dann abzuleiten, und auch diese Daten wirklich nur zu sammeln. Und dann ist es auch oft ein Prozess, dass man den Mitarbeitern besonders gut erklärt. Also oft ist es dann ja auch so ein Change-Prozess, wenn man ein CRM einführt, gerade dem Außendienst zu erklären, warum das wichtig ist, dass die Daten schnell im CRM landen und dass es den Außendienst eben auch stark unterstützt und eben nicht nur Schikane ist, diese Daten einzutragen.
Wenn man sich überlegt, dass sie eigentlich mit am meisten davon profitieren, ja, als Vertriebler, wenn die Daten gut sind. Wenn Sie das einmal richtig gespürt haben, dann sind Sie meistens auch kooperationswilliger. Maria, Festo hat laut meiner Recherche über 20.000 Mitarbeiter.
Mhm.
Wenn du jetzt als CRM-Verantwortliche oder ob es jetzt allein in deiner Verantwortung steht, das weiß ich ja alles nicht, aber du hast das jetzt eben gehört, was Wendelin gesagt hat und du hast meine Frage vorher gehört. Ich habe das manchmal bei solchen Fragen, dass sich sofort Bilder bei mir im Kopf abbilden und sich Fingernägel hochdrehen. Was ist bei dir oder bei euch so dieser Punkt, wo ihr sagt, das ist echt ein Struggle bei uns und was macht ihr dagegen? Wie geht ihr dagegen vor?
Ja, also ich konnte, hat man vielleicht auch gesehen, bei allem, wenn du dir noch so gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen. Wir sind ein B2B-Unternehmen, haben einen sehr starken Außendienst und das heißt, da ist tatsächlich dieses Thema Change ein ganz großes Thema. Und ich glaube, wir müssen da einfach die Leute auch mitnehmen. Warum ist es denn wichtig, die Daten zu pflegen? Wenn ich jetzt bei uns reinschaue, das CRM ist nicht bei mir in der Verantwortung, aber ich arbeite natürlich viel mit Daten. Wenn wir die Customer Journeys aufsetzen, wenn wir die Nurturing-Strecken bereitstellen, und wir merken speziell, wenn wir neue Kunden generieren wollen oder neue Kontakte anlegen wollen, ist es super wichtig, da schon sehr stark zu schauen, dass wir die richtigen Formulare haben, nicht zu groß und nicht zu lang und nicht zu kompliziert, sondern quick und dirty, damit man eben auch Lust hat, dann auch zum Beispiel an einem Gated Content zu kommen. Wenn wir Bestandskunden ansprechen, da habe ich tatsächlich bei der Segmentierung eine ganz große Herausforderung, würde ich sagen. Also Herausforderung in dem Sinne, es geht schon los, habe ich eine E-Mail-Adresse. Ja, also oft ist eben einfach auch durch die Vergangenheit, die Pflege von den Daten fängt an mit Branche, Unternehmensgröße, klar, Ansprechpartner. Aber dann ist für mich oft schon die Challenge, habe ich eine E-Mail-Adresse? Und gefolgt eben, wir sind hier ja auch im deutschen Raum, beim Thema Datenschutz, habe ich die Permission? Also kann ich denn überhaupt von der Segmentierung her ansprechen? Und das ist für uns tatsächlich eine sehr, sehr große Challenge. Festo führt jetzt neues CRM ein, weil wir eben auch erkannt haben, das Thema Daten, das Zusammenspiel von den verschiedenen Schnittstellen, Sales, Marketing, ist super wichtig und essentiell, dass wir gemeinsam erfolgreich dann auch sind. Und das finde ich daher total spannend. Und wie du sagst, das, was man besser machen kann, ist, glaube ich, die Kollegen mitnehmen und eben gemeinsames Verständnis schaffen, warum müssen die Daten gut gepflegt sein. Wir haben jetzt vor kurzem eine neue Änderung vorgenommen, ist das Thema, wo liegt denn die Verantwortung von Content Data? Ne? Also es war eben auch oft die Diskussion bei uns intern, wer ist da wie verantwortlich? Und das haben wir jetzt ganz frisch ins Marketing gezogen, was ich super spannend finde, weil da natürlich dann das genau darum geht, dass die Basisdaten schon mal gut gepflegt sind, ja. Und vielleicht aus der Praxis, weil du auch gefragt hast, wie lässt sich das überwinden? Das ist für uns auch, wir haben letztes Jahr eine Art Archivierung nochmal von Kontakten gemacht. Also wirklich zu schauen, welche waren über einen gewissen Zeitraum einfach inaktiv, haben wir kein Verhalten gesehen, um dann eben auch diesen ganzen Datenpool, was ihr gesagt habt, einfach auch nochmal aufzuräumen. Ja.
Ja, das machen wir auch regelmäßig tatsächlich. Martin, Avalanche ist, ich habe vorhin bei der Begrüßung gesagt, so die deutsche Antwort auf HubSpot stimmt, glaube ich, nicht ganz, weil ihr dockt euch an CRM, an andere CRMs an. Ihr habt, glaube ich, kein eigenes. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Deswegen finde ich die Frage besonders spannend bei dir. Ihr müsst euch ja theoretisch auf diese unterschiedlichen CRMs einlassen und darüber hinaus ja auch noch auf die unterschiedliche Nutzung dieser CRMs eurer Kunden. Ich sehe da ein Riesen-Struggle-Potenzial, gerade bei der Einführung eines Wechsels eines CRMs. Wie würdest du die Frage beantworten?
Es ist genau richtig, wie du gesagt hast. Also wir sind jetzt kein Suite-Anbieter, ja, also wie jetzt eine Salesforce, eine SAP oder ein HubSpot, sondern sind ja eine Best-of-Breed-Marketing-Automation-Plattform. Das heißt, wir werden immer integriert in bestehende Infrastrukturen. Und meistens, und das ist auch immer wichtig, wir ersetzen ja die Systeme nicht, wir ergänzen sie. Also dann ist zum Beispiel ein CRM im Einsatz und dann werden wir als spezialisiertes System angedockt. Deshalb ist natürlich das Thema Daten enorm wichtig und im Endeffekt ja ist es die Herausforderung, hat die Suite genauso wie es wir als Best-of-Breed-Technologie, geht es hier um einen gewissen Closed-Loop-Marketing-Ansatz. Also, dass es in erster Linie im ersten Punkt um Adressmanagement geht, um die ganzen Datenflüsse, um Informationsgestaltung, um Versand und um Feedback-Analyse. Und daher ist natürlich einer der wichtigsten Punkte einmal das ganze Datenmanagement. Und das ist halt erstmal wichtig, losgelöst von allen Systemen, sich da ganz klar Gedanken zu machen, beispielsweise über einfach Prozessabläufe und über Datenmodellierungen, was ich eigentlich erstmal erreichen will, bevor ich mir dann Gedanken mache, okay, welche Rolle übernimmt dann die Software?
Ja, das ist ganz spannend. Maria, ich muss noch mal, du hast eben was gesagt, wir haben das Thema Segmentierung jetzt schon angesprochen, du hast eben was über Reaktivierungsmails, würde ich es jetzt mal nennen, erzählt. Welche Rolle spielt für dich, also dieses Thema Segmentierung ist für mich die Basis. Also ich kann vielleicht mal aus meiner eigenen Story erzählen, wir haben 2023, glaube ich, zum 1.1.
haben wir angefangen erst so richtig mit Newsletter-Segmentierung, also A, auf Verhaltensbasis.
Ja.
Aber natürlich auch auf Listen und keine Ahnung, also wir haben unterschiedlichste Ansätze. Ich glaube, wir haben aktuell 180 Workflows am Laufen, das ist schon relativ viel. Und wir versuchen da konstant immer dran zu arbeiten. Aber ich merke natürlich auch immer, der Datenpool ist an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gut gepflegt. Dann setzen wir auch sehr viel darauf, dass die User ja auch mit den Formularen richtige Daten angeben. Und selbst da, dass die eine Agentur sieht sich als Unternehmen, der eine Freelancer sieht sich als Agentur, der Toolanbieter sieht sich als Unternehmen und nicht als Toolanbieter. Also wir haben so 4 Segmentierungsstufen. Und wenn die dann teilweise selbst und falsch interpretieren, dann wird es natürlich schwierig. Ja, also vielleicht, Wendelin, unterhalten wir uns mal auf kurze, wir hören uns ja öfters mal zu dem Thema, wie man das vielleicht noch besser bereinigt kriegt, aber es ist so ein dauerhaftes Thema bei uns. Wie ist es bei euch mit dem Thema Segmentierung? Welche Rolle spielt das für euch? Personalisierte Trigger-Mails in einer modernen Customer Experience, das ist für mich unerlässlich. Ich weiß nicht, wie geht ihr so ein Thema
an? Ja, absolut. Also wir, vielleicht als Hintergrund, wir haben lange bei Festo klassisches Marketing gemacht, wie wir es alle kennen, mit Flyer. Inzwischen stellen sich mir die Nackenhaare auf, aber haben wir tatsächlich sehr lang gemacht. Und uns hat genau das, was du sprichst, die Personalisierung und die Orchestrierung gefehlt. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren sehr konsequent den Change gemacht, eben eine Kampagnen-Systemlandschaft aufzubauen, die komplett verhaltens- und datenbasiert ist, um eben personalisiert auch Kunden noch weiter ansprechen zu können über Nurture, über Trigger-E-Mails. Und wir haben das große Glück, dass wir das Thema Daten sehr früh erkannt haben, auch im Management, würde ich sagen. Und wir haben ein eigenes Data Hub in Barcelona. Und das heißt, dadurch konnten wir jetzt aus meiner Rolle von der Customer Journey Seite sehr früh auf das Thema Daten und Segmentierung, wie du es angesprochen hast, zugreifen. Die Herausforderung, die wir am Anfang hatten, war eben die Segmentierung, gerade im B2B war ja klassisch. Also ich schaue mir an die Branche, Unternehmensgröße, Region, vielleicht auch noch die Rolle. Aber dieses Segment sagt mir jetzt ja nur, wer ist das? Aber nicht, wo steht er denn? Eben in dieser Customer Journey. Und das ist für uns momentan, daran arbeiten wir. Also wir arbeiten jetzt auch mehr mit verhaltensbasierten Personas zum Beispiel. Dass wenn wir Customer Journeys anlegen, dass wir da nicht nur schauen, welches Segment an sich schaue ich an, sondern dass wir auch schauen, in welche Situation befindet sich denn der Kunde. Also nur an welchen Beispielen. Ein konkretes Beispiel, ja, lass mich ganz kurz überlegen. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Customer Journey, die ich jetzt im Kopf habe, ist zu einer Ventilinsel. Und da haben wir wir bauen die Customer Journeys grundsätzlich sehr im Inbound-Stream auf. Segmentierungen nutzen wir hauptsächlich aktuell für Outbound-Kampagnen. Das heißt, wenn wir Customer Journeys aufbauen, bedienen wir uns der sogenannten Awareness-Phasen, für die, wo es nicht wissen. Also wir schauen genau, wo steht denn der Kunde, also in welcher Situation befindet er sich. Is er unaware, the problem aware, solution aware, product aware oder most aware? Da gehen wir sehr strukturiert vor. Und in der solution aware Phase, da haben wir auf der einen Seite stellen wir Outbound-Mails bereit. Das heißt, da sehen wir genau an der Segmentierung, das könnten Kunden sein, aufgrund von Unternehmensgröße, Daten, die wir haben, wo es interessant sein könnte, auch am Verkaufsverhalten, dass wir ihnen diese E-Mail zu dieser Ventilinsel zuschicken. Und dann habe ich aber auch den Inbound-Stream, wo ich eben nochmal genau schaue, anhand von Verhaltensdaten, wer hat sich denn jetzt mit diesem Content, den wir in dem Rahmen bereitstellen, über Blogartikel, über Gated Content, Leadmagneten, wer hat sich denn da auch Interesse gezeigt? Und dann können wir entsprechend ins Nurture gehen. Genau.
Wendelin, ihr habt, was ich so spannend finde bei euch ist, oder auch vor allem bei dir, ihr habt damals bei Liebscher & Brach das Thema Gesundheit. Also ich glaube, es gibt nichts, außer, und das ist jetzt quasi so ein Hauptgeschäftszweig, wo die RegeX auch unterwegs ist, also ihr macht ja theoretisch breit, aber ihr seid sehr stark im Finanzthema unterwegs. Und da sind wir ja bei diesen kritischen Themen, sage ich jetzt mal. Es geht ums Geld oder es geht um die Gesundheit. Das sind so die 2 Themen, die, glaube ich, immer sehr, sehr sensibel sind. Und umso wichtiger wird ja eine Customer Journey. Also wenn ich mich nur ansatzweise nicht wohlfühle, ist ja das Absprungpotenzial viel größer bei diesen beiden Themen als wahrscheinlich bei anderen. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber es kommt mir zumindest vor, weil es für mich in der Wahrnehmung da draußen auch die zwei prägendsten Themen sind für Menschen, wo man sich schnell unwohl fühlen kann und auch am Fächer meistens negativ aus sich herausgeht, wenn man mal sich falsch behandelt fühlt. Welche Rolle spielt Segmentierung und dieses ganze Thema Lifecycle-Strecken, personalisierte Trigger-Mails bei euch?
Also extrem hohe Relevanz, ne? Weil ich habe jetzt auch gerade, als Maria das erzählt hat, ne, wir haben das bei Liebschau und Bracht dann auch immer so gemacht, dass wir gesagt haben, welches Kundenerlebnis wollen wir denn eigentlich erzeugen? Und das haben wir quasi so reverse engineered, ne, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ein Erlebnis, was wir bei dem Kunden hervorrufen wollen. Und was brauchen wir denn eigentlich dafür, damit der dieses Erlebnis haben kann? Ne? Welche Informationen braucht er? Wie sucht er? Welche Daten können wir dann auch in dem Bereich anreichern? Und wir haben das bei Liebschau und Bracht zum Beispiel so gemacht, dass wir da einfach für jedes Produkt auch eine eigene Scoring-Strecke hatten, ne, wo die Leute dann Punkte gesammelt haben. Dann wurden sie bei bestimmten Verhaltensweisen auch wieder ein bisschen runtergescored, damit der E-Mail-Druck nicht zu hoch wird, wenn man gesehen hat, dass die Mails nicht mehr geöffnet werden oder nicht mehr so stark geklickt werden. Weil wir eben von Anfang an immer erstmal dieses Erlebnis in den Mittelpunkt gestellt haben. Und genauso ist das ja auch bei Finanzprodukten. Wenn man da versucht, jemanden irgendwo reinzudrücken, dann wird es schnell unseriös und das Erlebnis des Kunden ist einfach nicht mehr gut. Also von daher finde ich, ist eine Lösung, eine möglichst granulares Scoring, ne, wo man diese Scoring-Punkte auch sehr detailliert aufbereiten muss, um zu sehen, welche Verhaltensweisen sollen denn auch wirklich scoren und zahlen die auch wirklich auf dieses Kundenerlebnis ein, was ich haben möchte. Und da kann man dann auch von den klassischen Personen jetzt zum Beispiel weggehen, weil das Erlebnis, was ich haben will, ist ja unabhängig davon, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, ob ich gesund bin oder krank bin. Das Erlebnis, was erzeugt werden soll, steht im Mittelpunkt. Und darauf sollte man dann auch versuchen, sein Scoring und sein Handeln auch auszurichten. Also das kann ich noch so als Tipp mitgeben, weil das oft schaut man auf die Daten, die man schon hat oder auf die Daten, die man sehr leicht bekommen kann und eben nicht von der anderen Perspektive, was für ein Erlebnis möchte ich den Leuten bieten und wie kann ich da eigentlich die Informationen bekommen, um die Leute in ein Segment rauszukristallisieren, die dieses Erlebnis haben möchten. Ja.
Lieber Martin, ihr als Toolanbieter beschäftigt euch wahrscheinlich, wie jeder gefühlt andere Toolanbieter auch, mit dem Thema KI. Wie verändert sich deiner Meinung nach oder wie verändert KI konkret die Arbeit mit Kundendaten, insbesondere dem eben angesprochenen Thema Segmentierung? Wir haben eben was von Scoring gehört oder, ja, ich glaube, Content-Erstellung ist ein Teil davon, aber vielleicht gibst du mir dazu mal ein Statement.
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wichtig ist, und da glaube ich, haben wir ja schon alle, die jetzt in dem Panel sind und auch, denke ich, auch viele andere, schon etwas die Erfahrung gemacht. Es oft wird in der KI die Hoffnung gelegt, dass ich in einem Prompt einen Text oder ein Briefing eingebe und dann wird mir die Segmentierung, die Lifecycle-Strecken, die ganzen Trigger-Mails, alles wie von Geisterhand erstellt. Und so einfach ist es dann doch nicht. Ja, es ist ein Beschleuniger. Und wenn man das ja nochmal runterbricht und sagt, was ist denn Segmentierung, dann ist es die Relevanz sicherstellen. Was sind denn überhaupt Lifestyle-Strecken? Ja, Lifestyle-Strecken sind die Beziehung systematisch entwickeln. Und Trigger-Mails ist es, das Timing zu perfektionieren. Also sehe ich da KI als Beschleuniger, die helfen kann, genau diese neuralgischen Punkte zu identifizieren und zu optimieren. Aber sie ersetzen nicht das Denken und diese kreative Arbeit. Und ganz wichtig ist bei all dem ganzen Thema auch noch, was auch meine Erfahrung ist, man ist sehr oft ja technologiegetrieben und softwaregetrieben. Und das sage ich jetzt als Softwarehersteller. Ja, also erleben wir das bei unseren Kunden ja auch, dass die ja gleich hier begeistert sind von schönen Campaign-Designern, Journey-Bildern, sehr schönen Design-Systemen und dann da gleich loslegen in der Software. Und da kann ich immer nur jedem empfehlen, wirklich auch von der Software wieder unabhängig, erstmal wirklich sich Gedanken zu machen im Rahmen von einem Customer Journey Mapping beispielsweise. Wirklich das zu visualisieren. Also wie ist die Kundenreise? Jetzt hat man ja, wie die Maria ja auch schon gesagt hatte, und auch der Wendelin, ja, hängt ja sehr stark auch von Produkten ab. Jetzt, wenn man viele Produkte auch noch hat, unterschiedliche Kaufphasen hat, unterschiedliche Touchpoints hat, ja, dann ist es auch wieder was, was sich sehr stark potenziert. Es ist aber wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Customer Journey verläuft, was die potenziellen Kunden oder auch Kunden für Jobs to be done Themen haben, was haben sie für Schmerzpunkte, was haben sie für Fragen, was brauchen sie für Antworten und so weiter. Und all das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Und da kann man KI, wie gesagt, nutzen als Beschleuniger. Man kann KI nutzen als Mustererkenner. Auch das ist dann nochmal der nächste Schritt, wo ich vielleicht ein gewisses Predictive auch nutzen kann, der Next Best Action. Und es ist auch so ein Content Enabler, wo ich dann, wenn ich all diese Hausaufgaben gemacht habe, mir auch personalisierte Varianten erstellen lassen kann, wie Treffzeilentexte. Also zusammengefasst auch wieder, KI ersetzt da jetzt nicht die Strategie, sie verstärkt gute Prozesse und macht es nochmal auch Schlechtes schneller sichtbar. Mhm.
Maria, wie nutzt ihr in Bezug KI bei euch bei Festo?
Genau, ich habe gerade schon, als Martin gesprochen hat, mir überlegt, wie eigentlich muss ich sagen, in der kompletten Entstehungsprozess. Ne? Bei uns fängt, wenn wir neue Journeys aufsetzen, fängt es mit der Analyse an. Ich finde, da ist es auch schon spannend, weil sich so dieser Fokus ein bisschen verschiebt. Früher haben wir hauptsächlich Dashboards angeguckt. Was ist passiert? KI hilft uns ja auch dann doch, Modelle zu bauen. Was könnte denn in Zukunft passieren? Und das nutzen wir dann schon in der Vorbereitung auf eine Customer Journey. Da nochmal drauf zu schauen, auch was wir vorhin schon hatten, welche Verhaltensmuster kann ich denn erkennen, auch an Verhaltenspersonas, Touchpoints, die genutzt werden können, Intentdaten, macht dann schon in der Vorbereitung Spaß mit rein, zumindest die Perspektive zu versuchen zu integrieren. Der Change läuft noch, so schnell geht natürlich nicht, müssen wir, ist auch ein großes Enablement-Thema von den Kollegen. Dann aber auch, wenn wir Journeys an sich aufsetzen, lassen wir es doch manchmal einfach auch uns vielleicht noch eine Inspiration geben. Und dann, wie Martin sagt, klar, in der Content-Erstellung, wir haben inzwischen auch ein eigenes GPT gebaut, speziell auf die Themen bei Festo, wie ist unsere Kampagnenlandschaft, diese Awareness-Phasen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das sind die Personas, aber auch die Verhaltenspersonas schon eingespielt. Das ist dann halt, ja, wie es Martin sagt, ein Beschleuniger, nochmal ein Booster. Und von daher, ja, eigentlich an allen Entwicklungselementen von so einer Customer Journey kommen wir dann doch an der KI vorbei und überlegen uns, wie wir da vielleicht nochmal einen Impuls, eine Inspiration bekommen können.
Wendelin, wie ist das bei so einem Enterprise-Finanzkunden? Darf man da überhaupt KI einsetzen? Gab es da Probleme?
Ja, also es gibt natürlich starke Regularien. Ja, die meisten gehen aber auch dahin, wie das Maria jetzt schon gesagt hat, ne, ein eigenes GPT zu bauen, was dann nur in dem Bereich verwendet werden kann. Aber das schränkt natürlich den Einsatzbereich stark ein, ne, weil jetzt im Bankenkontext zum Beispiel die Kundendaten scrapen zu lassen von der KI und zu sagen, hier bauen wir mal ein paar Segmente mit digitalen Zwillingen zum Beispiel von Leuten, die ein Depot eröffnet haben oder so, aus meinem Girokonto Bestandskunden. Das verbietet sich natürlich, das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel im Bereich Content-Erstellung ist es extrem hilfreich, weil gerade wenn man so stark regulierte Umgebungen hat wie Finanzsektor, Die haben dann teilweise ja auch sehr genaue Vorgaben, was die Sprache angeht, was Rechtsverbindlichkeit in den Texten angeht. Und da kann einen die KI natürlich extrem unterstützen, weil man da eben nicht riesige Leitfäden durchlesen muss als Redakteur, sondern spuckt die KI schon die Texte in der richtigen Form aus, beziehungsweise bearbeitet die eigenen Texte auch dementsprechend, ohne dass man da sehr viel Hintergrundwissen braucht.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Martin, wie gelingt der Übergang von Datensammeln zu Daten sinnvoll operationalisieren, deiner Meinung nach? Also du siehst ja sehr, sehr viele Projekte und wahrscheinlich auch sehr viele Projekte, die wahrscheinlich viele Daten gesammelt haben oder manchmal auch zu wenig, aber zumindest große Datenansammlungen an sich existieren und das dann auch umzubauen. Ich könnte mir vorstellen, dass der Toolanbieter da auch ein bisschen beratend mit reingeht. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin.
In der Praxis ist es so, dass Marketiers eher die Tendenz hier haben, viele Daten zu sammeln. Ja, während jetzt, weil die Leute im Vertrieb sagen, es ist schön, dass wir viele Daten haben, aber wir brauchen ja die Potenzial, die Perspektive jetzt. Also wer will jetzt kaufen? Also eher transaktional. Aber wichtig ist natürlich, den Gesamtzusammenhang zu verstehen, aus wie läuft die Customer Journey, also über welche Quellen kriege ich meine Awareness, ja, wo habe ich einen Aufklärungsbedarf, wo habe ich einen Informationsbedarf und dann auch, wo ist Handlungsbedarf. Und das verschiebt sich ja durch die KI nochmal mehr ein bisschen in den Dark Funnel. Ja, also deshalb wichtig ist, es sind drei Schritte meines Erachtens. Ja. Der erste Schritt ist Use Cases denken statt Daten sammeln. Also jede Datenerhebung, die braucht einen klaren Zweck. Also immer lieber sagen, da gewisse ein paar Kennzahlen definieren, lieber da weniger, aber dafür die richtig interpretieren und immer wieder. Das zweite ist eine automatisierte Aktivierung. Also die Daten müssen halt direkt auch genutzt werden, zum Beispiel, wie wir es ja vorhin hatten, als Trigger, als Segmente, als Scores. Ja, also sich Gedanken machen, wie kann ich die Daten denn nutzen, um endlich eben Trigger auszulösen oder besser zu personalisieren oder besser zu qualifizieren. Und das dritte ist die messbaren Business-Ziele. Also wie entwickelt sich die Pipeline? Wie entwickelt sich die Conversion? Wie ist vor allem, und das ist ganz wichtig, ja, ist welchen Umsatzbeitrag leistet denn Marketing? Weil da arbeiten ja wir Marketiers ja sehr stark daran und das erlebe ich schon immer mehr. Auch da kann sicherlich die Maria auch ein Lied davon singen. Ja, wie wichtig es für uns B2B-Marketiers ist, das Rollenverständnis von Marketing in Unternehmen wirklich zu verändern. Dass wir nicht nur Events machen und bunte Bilder, sondern dass wir einen Umsatzbeitrag leisten. Und daher ist das ein wichtiger Punkt, auch die Business-Ziele. Ja, und das sind so drei wesentliche Punkte, wo ich sagen würde, von Daten sammeln zu Daten operationalisieren, ja, ist schlussendlich, dass diese Daten sind immer am Umsatz oder an Pipeline-Ziele gekoppelt. So wird's ich, oder so ist immer das, wie ich es auch empfehle, ja. Mhm.
Maria, du hast fleißig genickt. Möchtest du irgendwas ergänzen, oder?
Ich fühle mich komplett abgeholt. Ja, tatsächlich. Also ergänzen, ich will Mut machen, einfach auch zu testen, ne? Also wir haben jetzt seit 3 Jahren, hatte ich vorhin ja schon eingangs mal kurz aus dem Nähkästchen erzählt, das Marketing bei Festo versuchen wir umzustellen, tatsächlich in datengetriebene Aktionen, weg vom Push, sondern wirklich, wir sehen eine Aktion, wir sehen eher ein Signal, ein Trigger und darauf folgt dann eine automatisierte Aktion. Und das ist natürlich schon, geht mit einem sehr starken Change einher, in jegliche Richtung, aufs Enablement von den eigenen, vom eigenen Team ist, von den eigenen Leuten, aber eben dann auch im Zusammenspiel mit den Schnittstellen. Also wie es Martin sagt, ich bekomme nach wie vor viele Anfragen, mach mir doch mal eine schöne PowerPoint oder da machen wir einen Flyer. Wir wollen das Produkt verkaufen, mach mal einen Flyer. Und das ist natürlich dann super wichtig, da auch dann aufzuzeigen, was können wir denn machen mit Marketing. Und wir versuchen ganz stark zu zeigen, Marketing ist auch ein Business Driver. Ja, und so wie es Martin sagt, wenn wir dann auch gerade Customer Journeys auch koppeln können und aufzeigen können, dass sie einen direkten Sales Impact haben, ist es natürlich hervorragend. Genau. Und deshalb war eigentlich für mich noch das Wichtige, dran zu bleiben und mutig zu sein, einfach weiterzumachen. Ne? Also wir haben so viel getestet, es hat nicht immer gleich im ersten Mal geklappt, und aber dieses Dranbleiben, Testen, Lernen, Ableiten, das ist so eine Ermutigung. Ja.
Darf ich fragen, wie groß euer Team, euer Marketing-Team ist?
In Deutschland zum Beispiel, also ich mache ja internationales Marketing. Das heißt, ich habe weltweit noch Kollegen zusammen. Wir haben jetzt bei mir 4 Customer Journey Experten. Das heißt, es sind die Kollegen, die dieses Denken machen. Also wie sieht so ein Customer Journey Mapping aus? Was wollen wir denn aber auch erreichen? Und die sind auch ganz stark mit den Kollegen zusammen aus Produktmanagement und Sales. Dann haben wir wir haben da nochmal Kollegen, die in der Content Marketing Factory sind ungefähr so 10, 15. Dann haben wir ein digitales Marketing, die ausspielen. Und dann habe ich nochmal ein direktes Team, wo die Kampagnen ausrollen. Weil dadurch, dass ich in der globalen Rolle ist, ist es mir eben auch wichtig, dass wir nicht nur Themen bereitstellen, sondern dass wir natürlich dann auch einen globalen Effekt haben. Das heißt, wir haben nochmal ein Team, wo wirklich dann weltweit die Kampagnen ohne Berücksichtigung noch weitere Touchpoints, interkulturelle Themen dann eben ausrollt und implementiert. Also ich würde sagen, in Summe sind es so um die 80 Leute. Aber wir haben auch eine starke Messeabteilung, also ein großes Live-Marcom, bauen oft Exponate noch selber. Das heißt, wenn du mich fragst, Marketing generell, weil fährst du, ja, sind wir schon gut aufgestellt, würde ich sagen. Wenn wir aber auf uns fokussieren auf das Thema Customer Journey, wie viele Kollegen sind da beteiligt, würde ich sagen, wir kommen wahrscheinlich auf 40. Mit Berücksichtigung ist Wahl, ne?
Ja. Interessant. Also ich finde das total cool, und ich glaube, es sind einige Leute, die jetzt gerade zuhören, aus Industrieunternehmen sehr neidisch auf die Anzahl der Leute, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als ich mit meiner Agentur angefangen habe vor 17 Jahren, dass wir Unternehmen, vielleicht jetzt nicht in der Größe von euch mit 3,schieß-mich-tot Milliarden Umsatz, was ich irgendwo gelesen habe im Netz, aber sagen wir mal ein paar hundert Millionen Umsatz, waren da schon ein paar dabei, die ich betreut habe, und die hat dann teilweise 3 Leute im Marketing sitzen. Ja, also das war so, keiner weiß so genau, wo kamen die Aufträge her, keine Evaluation von irgendwelchen Maßnahmen. Es wurde wirklich nur mit bunten Bildern gearbeitet. Messe war das Größte. Ich bin ein Riesenmessen-Fan, sonst würde ich keine veranstalten, aber es ist halt nur ein kleiner Teil des Marketings. Ich glaube, er ist wichtiger, als die Online-Marketer es gerne hinstellen. Die verkaufen natürlich sehr gerne auch ihre Dienstleistungen und sagen natürlich, Online-Maßnahmen ersetzen Messe. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, die besten Leads meines Lebens habe ich auf Messen geholt. Dementsprechend würde ich, trotz dass ich Online-Marketer bin, dem total entgegenstehen, muss ich aber auch jetzt, weil ich bin ja auch Veranstalter einer, aber mit 70 Leuten oder auch jetzt, das ist ja schon etwas, womit man was arbeiten kann. Also 4 Leute, die sich um die Customer Journey kümmern, für ein Industrieunternehmen, das sehr groß ist. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr cool. Wendelin, wenn du so deinen Kundenstamm durchgehst, den einen Finanzkunden, den kenne ich sehr gut. Dementsprechend weiß ich, da hat ein großes Team. Ich glaube aber, es ist vielleicht noch nicht mal ganz so groß wie das, was Festo gesagt hat. Und ihr stellt ja viel davon. Wie ist das denn bei den anderen Kunden? Also, ihr arbeitet mit vielen Industrieunternehmen zusammen, trefft ihr da auf so eine Marketingkompetenz normalerweise, die sich auch mit diesem Thema CRM und hier Operationalisierung und so weiter überhaupt auskennen?
Muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir sehr, sehr selten. Ja, also meistens ist es so, dass man dann einen Brückenkopf hat, ja, als Marketingverantwortlichen oder ein kleines Team, die dann eigentlich nur Agenturen steuern, wenig Inhausen, auch das Wissen eben dann in der Agentur bleibt, also auch dieses ja, also dieser Wille oft nicht da ist oder auch die Kapazitäten oft nicht da sind, dieses Wissen dann auch ins Haus reinzuholen. Und das ist eben gerade beim Thema CRM immer schwierig, ja, weil die Unternehmen natürlich dann ihre mit ihren Daten arbeiten müssen und meistens dann auch nur Kontakt zur Marketingabteilung haben, aber wir bräuchten eigentlich auch noch einen sehr guten Kontakt zur Salesabteilung und wir bräuchten einen noch besseren Kontakt zum Außendienst, um die von unseren Ideen und von der Wirksamkeit unserer Maßnahmen zu überzeugen. Und ja, was mir eben auch noch kam, dieses ganze Thema KI, was das halt auch für riesige Auswirkungen auf das ganze Reporting hat. Ja, also ich weiß noch von Zeiten bei Liebschauer Bracht, da war das mit der KI noch nicht so weit, was wir da für einen riesigen Aufwand betreiben mussten, um so ein bisschen Predictive Analytics zu machen, ne, und zu schauen, wann kommt der nächste Kauf oder auch bei saisonalen Geschäften. Ne, wie viel Umsatz machen wir denn ungefähr in einem halben Jahr mit den Leads, die wir jetzt reingeholt haben? Ich finde, da hat die KI einfach einen wahnsinnigen Schub gegeben und auch eine unheimliche Planungssicherheit und eben auch, was du, Mario, eben gesagt hast, ne, die besten Leads kommen von der Messe, dass man dann eben auch sagen kann, okay, wir sind auf einer Messe und sammeln da irgendwie 200 Leads ein und dann können wir sagen, in einem halben oder einem Dreivierteljahr haben wir so und so viele neue Kunden daraus gewonnen. Also wir können ganz andere Benchmarks auch setzen für saisonale Events oder für Offline-Events.
Martin, ist schon lange her, als wir uns mal persönlich bei uns beim Event gesehen haben. Ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir an einem Stand geführt haben zum Thema Daten. Und du hast mir ein bisschen erklärt, wie ihr operiert, dass ihr sehr krass auf Datenschutz achtet, dass ihr deswegen auch, ich glaube, alles in Deutschland hostet, wenn ich mich recht erinnere und so weiter. Deswegen eine Frage speziell an dich. Das Thema Zero und First-Party-Data. Zero-Daten, für die das nicht, Party-Daten, für die das nicht wissen, sind natürlich die Sachen, die proaktiv vom Kunden angegeben werden. First-Party-Data, so was passiert aus der Interaktion, wie nutze ich das? Wir haben ganz am Anfang, ich glaube, Martin war sogar selbst, der auch gesagt hat, gerade diese Daten muss man auch nutzen, um die Customer Journey zu verändern. Nochmal direkt an dich. Wie verändert das Thema Zero- und First-Party-Data die Customer-Experience-Strategie jetzt so mit KI, mit dem, was jetzt alles auf uns einprasselt? Wie können wir da das vielleicht alles für uns am besten nutzen?
Ja, das ist sehr schön, dass das in Erinnerung geblieben ist, dass wir für Datenschutz und Datensicherheit stehen. Ja. Sind da eben auch ein deutscher Anbieter, sind auch 27.001 zertifiziert. Also das ganze Thema ist Informationssicherheit, ist ein wesentlicher Bestandteil auch unserer IT-Strategie. Und es ist halt irgendwie schade, dass es eigentlich politisch erst so weit kommen muss, dass jetzt die Unternehmen, jetzt nachdem, sagen wir, die DSGVO an den Start gegangen ist, da war man da schon sehr sensibilisiert. Dann hat man so das Gefühl gehabt, okay, so noch ein paar Jahren, das so wichtig nehmen es viele Unternehmen jetzt eher nicht, beziehungsweise es wird immer wieder auch versucht, andere auch Lösungen, vertragliche Lösungen zu finden, bis hin zu, dass es jetzt eigentlich wieder eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, aber politisch. Ich meine, das ist das eine. Ja, das andere ist, das, was du ja jetzt auch gesagt hast, ist, es hat ja einen riesen Vorteil, also dass ich wirklich mit First-Party-Daten arbeite, weil das ist ja so, das verschiebt ein bisschen den Fokus, also von Tracking hin zu Vertrauen und Mehrwert, ja, von Fremddaten hin zu echten Kundenbeziehungen und von Volumen hin zu Qualität. Also das, was wir erleben, auch was ja auch dein Summit betrifft, ja, und überhaupt was Events betrifft, das erleben wir ja gerade auch, ja, dass wir digital so reizüberflutet sind, dass wir leider immer weniger glauben können, was digital passiert. Deshalb ist ja das dann auch kuratiert so wichtig, die Informationen auch zu transportieren, eine starke Marke zu haben, der ich vertrauen kann, dass ich auf Events gehe und die Menschen wirklich erlebe, ja, und spüre. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Ja, dieses Zero- und First-Party-Daten sind ein ganz wichtiger Teil der Customer Experience Strategie. Also die Unternehmen, die transparent Mehrwert bieten, bekommen einfach bessere Daten und zwar freiwillig. Und genauso ist es ja auch mit der DSGVO, also die Transparenz, die Prozesse zu beschreiben, die Verfahrensabläufe zu beschreiben, aber auch was mit den Daten passiert, diese Transparenz, das schafft Vertrauen. Ja, und das ist auch in der digitalen Souveränität natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, dass es um Vertrauen geht. Aber für die werbetreibenden Unternehmen natürlich ein Riesenvorteil, dass ich da mehr Mehrwert erzielen kann, echte Kundenbeziehungen auch stärker aufbauen kann und einfach auch mehr Qualität liefern kann.
Hm. Und es ist eigentlich auch gar nicht so schwer, diese Daten einzusammeln, wenn man sich ein bisschen anstrengt.
Genau.
Maria, welche datengetriebenen Maßnahmen haben bei euch in den letzten 12 Monaten tatsächlich die beste, die meiste oder überhaupt Wirkung gezeigt? Hast du vielleicht auch 1-2 Beispiele, irgendwas, wo sich jemand was abgucken kann?
Ja, genau. Ich würde jetzt ja gerne den Werbehänger machen für deine Veranstaltung mehr. Da gehe ich tatsächlich auf ein Beispiel konkret ein. Ich gehe nochmal zurück zur Ventilinsel. Also Festo, wer nicht weiß, was Festo macht, macht Automatisierungstechnik. Und da sind Ventilinseln ein großer Bestandteil. Und ich habe tatsächlich, du mich jetzt gerade gefragt hast, direkt einen Trigger, weil ich hatte letzte Woche einen Austausch mit dem Business Unit Leiter für diese Ventilinsel. Und er hat mir eben gesagt, wir sehen das an Stückzahlenverkauf, dass die Kampagne wirkt. Und das hat mich mega gefreut, weil allen Output, den wir momentan machen, ist datengetrieben. Das heißt, ich bin auf alles stolz, was wir momentan bei Presto machen, weil wir nur noch datengetrieben Themen bereitstellen. Das sieht in den lokalen Marketingabteilungen vielleicht nochmal anders aus, aber eben ich bin in diesem Headquarter und da haben wir das komplett umgestellt. Und gerade diese Ventilinsel war eben ganz starke Inbound-Stream, wo es uns eben darum geht, gute Leads zu überführen, dann nach einem gewissen Scoring und nach einem Nurture an Sales. Und da haben wir beispielsweise einen Produktkonfigurator mit eingebaut in der Solution-Aware-Phase, also in der Phase, wo sich der Kunde dann wirklich mit dem Produkt auch beschäftigt. Und da konnte man genau sehen, ab dem Moment, wo die Kampagne live war, gingen auch die Zugriffe im Konfigurator nach oben. Und wie gesagt, letzte Woche habe ich jetzt die Info bekommen. Man sieht genau auch am Stückzahlen her, dass da die Kampagne greift. Eben auch im Vergleich zu vorangegangenen Kampagnen, wo wir noch nicht in diesen neuen Ansatz ausgerollt haben. Eine ganz andere Perspektive, was ich auch als Erfolg werte, ist, dass viel Diskussion losgeht intern. Ne? Also da ist einfach jetzt ein Prozess losgetreten, dass sich auch viele angrenzende Abteilungen damit beschäftigen. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe die Anfrage bekommen, für eine Seite, die wir haben, eine Webseite, eine Kampagne zu machen, um den Traffic zu erhöhen. Ja, und auf diese Seite geht es um Engineering Tools, also Produkte, die eben auch sehr spät, also sehr erklärungsbedürftig sind. Und dann eben die Tools sollen sehr spät in der Journey, wenn man schon in der Solution- und Product-Aware-Phase ist, nochmal unterstützen, dass dann auch wirklich der Kunde eben zum Kaufabschluss kommt. Und wir haben da einen Pilot gefahren in Southeast Asia mit den Kollegen und haben das auch nach dem aktuellen Muster datengetrieben aufgebaut. Und das Ergebnis ist jetzt, wir haben den Traffic generieren können. Und dann wir haben auch ein Engagement erzielt, also auch wir schauen dann sehr stark Reach Engage, wie hoch ist unser Engagement. Und dann ist es aber ein Abbruch passiert. Und das war total spannend, dann zu sehen, was löst es denn intern jetzt für Diskussionen aus. Marketingziel wurde sozusagen erfüllt, aber jetzt war ja natürlich die Frage, warum ging es denn nicht weiter? Also warum hat derjenige dann das Produkt nicht in den Warenkorb gelegt oder gespeichert oder mit seinem Einkäufer geteilt? Und das ist für mich dann auch schon ein Erfolg. Einfach, wenn man auch intern jetzt immer mehr merkt, Marketing kann mehr wie schöne Bildle machen, sondern wirklich auch Business Driver wird. Und die Diskussionen, die daraus entstehen, die schätze ich momentan sehr.
Wendelin, hast du irgendwas aus deiner Kundenarbeit, irgendwelche coolen Maßnahmen, vielleicht auch anonymisiert, die du sagen kannst, hey, in den letzten 12 Monaten, die haben echt Wirkung erzielt?
Ja, der Kunde war die RegX. weil wir eben diese ganze Kampagne gestartet haben um den Summit. Das war eben auch extrem stark datengetrieben, dass wir eben geguckt haben, wer kommt aus der Region, was sind genau unsere Zielkunden, die wir gerne einladen möchten und die dann sehr spezifisch ansprechen konnten. Da haben wir auch sehr stark auf KI-Unterstützung gezählt, dass wir eben zum Beispiel in unsere ganzen KI-generierten Mails den Hinweis einbauen lassen haben, dass das damit stattfindet. Also da hat sich einfach eine unheimliche Wirkung entfaltet und das war eigentlich alles aus unseren Daten heraus, die wir schon hatten. Dafür mussten wir nicht irgendwie große digitale Maßnahmen machen. Wir mussten keine Anzeigen schalten, sondern wir konnten einfach sehr stark aus unserem Datenbestand raus. Und das sind eben auch alles First-Party-Daten. Ne? Also das, da haben wir eben auch noch hohes Vertrauen rein, dass die stimmen. Konnten wir das halt raus generieren. Und das hat riesen Spaß gemacht zu sehen, dass das so erfolgreich sein kann.
Ja, spannend. Ich kriege hier gerade mehr Werbung für unser Summit, als ich eigentlich wollte. Wir sind ja hier gerade gar nicht mehr produktiv unterwegs, aber umso schneller. Ich habe noch eine Frage mit Blick auf zum Schluss an Martin. Als Tool-Anbieter, welche technologischen Entwicklungen, Tools, Customer Data Plattform, CRM-Erweiterung, was auch immer, werden im kommenden Jahr oder in der nächsten Zeit, muss nicht nur im nächsten Jahr sein, für dich den größten Impact haben?
Ich meine, wenn man jetzt mal eine Revue passieren lässt, über was wir jetzt auch schon alles gesprochen haben, ja, über Segmentierungen, über Trigger-Mails, über eine sehr anspruchsvolle Customer Journey, über viele Produkte, über verschiedenste Technologien, sieht man ganz klar, dass eigentlich es mehr hingeht zu offenen Plattformen mit starken Integrationen. Also weg von diesen Suiten, die wirklich so einen Suiten-Login haben, hin zu spezialisierten Systemen, die in der Lage sind, für dann ihren bestimmten Einsatzbereich da eigentlich ein Optimum herauszuholen. Und es liegt ja dann nicht nur auch an der Technologie, sondern es liegt ja auch dann mit den Menschen hinter der Technologie, die ja auch hochgradig spezialisiert sind. Ja. Dann auch ganz klar das Thema natürlich KI. Also jetzt die generative KI genauso wie die analytische KI. Das muss ich halt jetzt noch beweisen. Ja, das wird ja jetzt viel darüber gesprochen und langsam merkt man kommt auch ein bisschen in der Realität an. Ja, und da ist man ja wirklich noch auf der Suche, okay, wie kann ich das jetzt wirklich so integrieren, dass es zum Beispiel auch für Corporate auch im Einsatz ist, ja. Also es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt ein Solopreneur bin oder ein kleines Unternehmen, was schöne Micro-Apps für mich baut und da happy bin, dass ich keine Software mehr dafür kaufen muss, versus jetzt frag mal bei Testo, ja, wie sowas funktioniert, mal schnell eine KI einzuführen, die alles übernimmt, ja, das wird sicherlich sehr kritisch auch gesehen, beziehungsweise man erkennt natürlich den Vorteil auch bei anderen Unternehmen, aber da muss man erst nochmal wirklich das vordenken. Und ich denke, wichtig ist halt auch das ganze Thema mit den Daten in der Form. Jetzt hat man, also in der Praxis erlebe ich sehr häufig, dass der größte Impact oder die größte Wirkung hat es, wenn zum Beispiel ein CRM mit einer Marketing-Automation und einem E-Commerce zusammenspielt, was man sehr oft als Custom Experience Plattform auch kennt. Und wenn es dann eine Lösung schafft, wie eine sogenannte Customer Data Plattform, also aus unterschiedlichen operativen Systemen, die Profile zusammen zu mergen, zu einem sogenannten Golden Profile, ja, und dann in der Lage ist, zu kommunizieren über die verschiedenen Systeme, also über den Shop, über die Marketing-Automation, über schlussendlich die verschiedenen Kanäle, die darin relevant sind für die Aufgaben, für den gesamten Lifecycle. Das halte ich für eine sehr, sehr wichtige Erweiterung bis hin zu Thema natürlich auch Datenschutz, digitale Souveränität. Also ich weiß nicht, ob du mal oder ob ihr schon mal den Begriff gehört habt, Composable Marketech. Also dieses wirklich, dass ich sehr flexibel die besten Systeme zusammenbringe versus dieses All-in-One-Versprechen.
Was mir noch wichtig ist, als Appell am Ende. Wir haben viele Sachen gehört von sehr erfahrenen Leuten, die natürlich auch schon sehr viel gesehen haben. Für diejenigen unter euch, die damit erst anfangen, lasst euch davon nicht verunsichern. Das ist schon, es geht irgendwo immer los mit irgendeiner Kleinigkeit. Und auch wir arbeiten granular. Das heißt, es geht nicht immer ums ganz Große, sondern man muss einzelne kleine Abschnitte immer wieder verbessern. Und dann kann man auch in kleinen Schritten Erfolge erzielen. Und gerade am Anfang sind die meistens sehr groß. Lasst euch davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, lasst euch davon motivieren, da reinzugehen und so etwas anfangen zu bilden. Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Gerade am Anfang werdet ihr es sehr deutlich spüren und später, wenn ihr euch dann ein bisschen affiner geworden seid mit dem Ganzen, werdet ihr sehen, das ist wirklich ein Gamechanger. Also beschäftigt euch damit. Vielen Dank an die Panelisten, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ich übergebe zum Abschluss das Wort an Florian.